Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute mit 11 Büchern, die mein Denken, was Investieren betrifft, stark beeinflusst haben. Und das sind gleichzeitig 11 Bücher, die meiner Meinung nach jeder Anleger gelesen haben sollte. Ich werde zu jedem Buch circa 2 bis 3 Minuten, vielleicht zu manchen auch ein bisschen länger sprechen, ein bisschen erklären, was ich für Erkenntnisse aus diesem Buch jeweils gewonnen habe und dann jedem Leser natürlich selbst überlassen, welches Buch er lesen möchte. Kurz bevor es losgeht, natürlich erstmal ein bisschen rationale Werbung für meine eigenen Bücher. Und zwar gibt es jetzt das Buch Investieren in P2P-Kredite. Was man wissen sollte, wie man Fehler vermeidet und erfolgreich investiert. In der, ich glaube, da muss ich sogar fast mal reinschauen, mittlerweile vierte Auflage Oktober 2018. Wir haben wieder eine Menge neue Erkenntnisse ins P2P-Buch eingebaut. Wer ist wir? Lars Wrobbel und ich. Der Lars, der ist auch gerade wieder in Estland unterwegs und besucht einige der neueren Plattformen. Diese Erkenntnisse haben wir ins neue Buch eingebaut. Wir haben zusätzlich ein Gastkapitel von Daniel Kort, dem Finanzrocker. Wir haben auch ein paar weitere Studien Ergebnisse jetzt in dieses Buch eingebaut. Mittlerweile ist ja der P2P-Markt schon, also ich will jetzt nicht sagen etabliert, aber schon etwas länger dabei, als so mancher gedacht hat und auch etwas länger dabei, um ein paar Statistiken gewinnen zu können. Und die haben wir zum Teil mit ins Buch eingebaut, sowie ein kleines Extra-Kapitel zum Thema mit dem eigenen Unternehmen in P2P-Kredite investieren. Also, falls ihr euch das Buch noch gar nicht gekauft habt, dann würde ich es euch empfehlen. Ich verlinke das Ganze in den Shownotes oder ihr findet es bei Amazon direkt, wenn ihr einfach P2P-Kredite eingibt. Und jetzt noch eine gute Nachricht für alle Leute, die eine der vorigen Auflagen in digitaler Version haben. Das heißt, entweder das Hörbuch oder das Kindle-Buch bereits haben. Ihr könnt euch die aktualisierte Auflage einfach kostenlos runterziehen. Das heißt, ihr müsst das Ganze einfach nur entweder bei Audible oder aus eurem Kindle-Reader einmal kurz rauslöschen und wieder erneut runterladen. Das Gute, bei der Hörbuchversion bei Audible haben wir das Buch nochmal komplett neu eingesprochen, um die Tonqualität weiterhin zu verbessern. Und ja, Kindle Unlimited-Leser kriegen das Buch sowieso für 0 Euro. Das war's von Eigenwerbung und jetzt springen wir gleich rein, ja, in die 11 spannenden Bücher. Warum sind es eigentlich genau 11? Eigentlich wollte ich 10 nehmen, doch als ich dann heute Morgen aufgestanden bin und zum Training gegangen bin, ist mir noch ein Buch eingefallen und das musste ich natürlich dann noch mit einbauen. Also, erstes Buch fangen wir gleich mal mit einem absoluten Klassiker an. One Up on Wall Street von Peter Lynch. Peter Lynch war ja ein extrem erfolgreicher Fondsmanager von Fidelity. Er hat in seiner aktiven Zeit wirklich satte Renditen erzielt und das auch in teilweise sehr turbulenten Märkten. Und sein Buch ist wirklich ein absoluter Klassiker. Sei es deswegen, weil er die 6 Aktienkategorien etabliert und denen richtig interessante Namen gibt. Oder sei es, dass er bestimmte Aktien vergleicht mit bestimmten Berufen. Fand ich auch sehr interessant, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie eigentlich die Preisentwicklung von verschiedenen Aktien an der Börse funktioniert. Also warum zum Beispiel bei einem Fast Grower, einem schnell wachsenden Unternehmen, bei dem kleinsten Riss in der Wachstumsprognose und der Wachstumsannahme, also wenn ein Quartal mal vermeldet wird, dass das Wachstum ein bisschen nachgelassen hat, auf einmal eine Aktie um 10, 20% oder sogar noch mehr nach unten rasseln kann. Dann finde ich sehr interessant, wie er an das Thema Aktienanalyse herangeht. Also welche Teile vom Geschäftsbericht er ignoriert und welche Teile er wirklich wichtig findet. Dazu hat er in seinem Buch auch ziemlich einfache Kennzahlen, die so zur ersten Analyse eigentlich ziemlich gut geeignet sind. Zum Beispiel auch das KGV Growth, also das KGV, welches eben nicht nur den aktuellen Kurs und die Gewinne berücksichtigt, sondern vor allem die Größe, die natürlich jeweils maßgeblich dann auch wieder die Gewinne beeinflusst, nämlich das Wachstum. Ja, all diese ganzen Dinge findet man im Buch One Up on Wall Street, und neben diesen wirklich konkreten und praktischen Tipps findet man auch sehr interessante Anekdoten von seinen eigenen Investments und wie er an die Recherche herangeht, wie er zum Beispiel durch ganz Amerika fährt, um eine Hotelkette zu besuchen. Also das Ganze ist gespickt mit wirklich interessanten und unterhaltsamen Anekdoten. Was ich jedoch leider nicht sagen kann, ist, ob die deutsche Übersetzung des Buches adäquat ist für die englische Version. Ich lese die Bücher ganz gerne in Originalsprache. Es gibt manche Bücher oder auch zum Beispiel das Lead the Field Audioprogramm von Earl Nightingale, wo die deutsche Übersetzung wesentlich besser ist als die englische Originalvertonung. Dann gibt es aber auch Bücher wie zum Beispiel The Intelligent Investor, wo die deutsche Übersetzung nicht nur schlecht gemacht ist, sondern zum Teil sogar anders Dinge formuliert, als sie ursprünglich auf Englisch gemeint sind. Was jetzt bei One Up on Wall Street und Peter Lynch der Fall ist in der Übersetzung, kann ich leider nicht sagen. Also, wenn es irgendwie möglich ist, am besten kein Risiko eingehen und die englische Version bevorzugen. Ja, beim nächsten Buch geht es ganz ähnlich weiter, denn wir haben wieder einen Amerikaner, und zwar den Ken Fisher, mit seinem Buch Börsenmythen enthüllt für Anleger. Das ist eigentlich ein schönes Buch, weil man so unterschiedliche Themen in sich geschlossen in einzelnen Kapiteln, ähnlich wie so bei so einer Art Lexikon, nach und nach durchgehen kann und immer wieder neue Erkenntnisse gewinnt. Was mir Ken Fisher hier beigebracht hat, war vor allem, anders über meine Asset Allocation nachzudenken, als es auf klassische Art und Weise gemacht wird. Also zum Beispiel die Aufteilung von einzelnen Aktien nach bestimmten Risikoklassen und so weiter. Das ist ja die klassische Art und Weise. Man sagt, okay, wie viel meines Portfolios soll risikoreich sein? Wie viel soll eher risikolos sein? Dann teilt man das Ganze auf, zum Beispiel in 50% Anleihen, 50% Aktien, und alles ist schön und gut. Nun ja, bis man das Buch halt von Ken Fisher liest und sieht, dass Anleihen langfristig gesehen volatiler sein können als Aktien. Das heißt, Volatilität liegt immer im Auge des Betrachters, und je länger wir am Markt tätig sind, desto risikoreicher sind Anleihen. Nicht nur was die reine Rendite und Performance angeht, sondern eben auch was die Volatilität des Depots angehen kann. Auch solche Sachen wie diese Regel 100 minus Lebensalter ist gleich Anleihenquote und so weiter oder Aktienquote. Was ist es nochmal genau? Also wenn ich jetzt 100 minus 20 nehme, weil ich 20 Jahre alt bin, dann habe ich 80% Aktien. Wenn ich 80 Jahre alt bin, nur noch 20% Aktien. Das bedeutet, 100 minus Lebensalter ist gleich die Aktienquote. Ja, auch das hinterfragt er dadurch indirekt. Und das hat mich dazu getrieben, weiter zu recherchieren und über Rob Arnott und so weiter zu lesen, der dann von der Glidepath-Illusion spricht, die ich ja auch kurz in meinem Buch Der rationale Kapitalist erwähnt habe, um eben zu sagen, nö, ich bleibe eigentlich fast die gesamte Zeit ziemlich stark in Aktien investiert, und die Reserven, die ich zum Beispiel dann auch brauche für kurzfristige Liquiditätsgeschichten, Waschmaschine kaputt und so weiter, die halte ich dann lieber zusätzlich irgendwo noch in Cash. Also, man muss nicht diese Einschätzung teilen. Jeder hat ja auch eine andere Risikotoleranz, wie man es immer so schön sagt. Und ich kann gut verstehen, Das haben wir ja auch jetzt in den letzten Wochen gesehen, wenn es mal ordentlich nach unten rauscht, dass manche Anleger wirklich da etwas zittriger sind und sich sagen, das ist für mich nicht die Art und Weise, wie ich dieses Spiel spielen möchte, dann kann es durchaus Sinn machen, zur Beruhigung mehr Anleihen oder andere eher ja, nicht so schwankungsstarke Wertpapiere ins Depot zu holen, wie eben reine Aktien. Ich meine, der erste Schritt, den man hier immer tun kann, ist erstmal in ETFs zu investieren. Dann hat man halt einfach schon dadurch eine globale Diversifikation. Und bei den meisten Crashs und Bärenmärkten, die jetzt lokal sich ausprägen und auswirken, hat man eigentlich dadurch einen guten Puffer, also ein gutes Free Lunch. Weil wenn jetzt zum Beispiel die Euro-Krise wieder ausbricht oder durch den Brexit irgendwelche anderen lokalen Spannungen entstehen, dann kann dies natürlich den direkten und örtlichen Markt stark beeinflussen. Klar, in der globalisierten Welt wird das auch im Rest der Welt Auswirkungen haben, vor allem wenn jetzt in China irgendwie mal eine richtig heftige Blase platzt. Aber dennoch ist es so, dass meistens die Auswirkungen lokal nochmal höher sind als international. Und das haben wir zum Beispiel bei dieser Brexit-Ankündigung sehr schön gesehen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie es dann im DAX, glaube ich, 10% oder so nach unten ging. Aber international, ja, hat sich das eigentlich an den Märkten in diesem Moment fast gar nicht ausgewirkt. Ja, unabhängig jetzt von Anleihen, also ich spreche jetzt nur von Aktien. Und deswegen sind alleine schon ETFs in diesem Kontext interessant für etwas risikoaversere Anleger. Ja, dann kommen wir mal zum dritten Buch. Das habe ich zwar hier jetzt als Buch liegen, weil man es dort auf der Hauptversammlung immer in gesammelter Form kaufen kann, aber eigentlich ist es kein wirkliches Buch, denn es handelt sich, wie einige vielleicht schon ahnen, um die jährlichen Shareholder-Briefe von Warren Buffett an die Berkshire Hathaway-Aktionäre. Ja, diese jährlichen Aktionärsbriefe sind nicht nur hilfreich in Bezug auf die eigenen Aktien. Ich würde sogar sagen, dass sie dort nicht so viel Mehrwert bieten, weil Warren Buffett eigentlich relativ selten darüber spricht, welche Art von Investments er auswählt und er auch nicht so konkret an diese Sachen herangeht, wie zum Beispiel ein Peter Lynch. Ich würde aber sagen, dass sie insgesamt einfach eine Menge an Input enthalten, den man auf seine Investments und sein restliches Leben anwenden kann. Sei es im Bereich von Unternehmertum, sei es im Bereich von wie man über Geld und über Risiko und über Schulden nachdenkt. All diese ganzen Dinge werden dort immer wieder beleuchtet und auch mit sehr treffenden und interessanten Analogien immer weiter so ausgeschmückt, dass man es eigentlich wirklich sehr gut verstehen kann. Ja, also würde ich jedem Anleger empfehlen, auch wenn man noch nicht oder noch gar nicht Berkshire Hathaway Aktionär ist, dass man sich mal so einen Brief wenigstens anliest, um einfach mal zu gucken, ob es was für einen ist und ob man davon Mehrwert rausziehen kann. Ja, und ansonsten für jeden Aktionär ist es natürlich sowieso absolute Pflicht zu lesen. Dann kommen wir mal also eine Sache, um es jetzt nochmal konkret zu benennen, eine Sache, die ich zum Beispiel extrem wertvoll fand, war dieses Konzept der inneren, ich nenne es jetzt mal Wertekarte und äußeren Wertekarte. Also wie man die Entscheidungen, die man trifft, wählt, ob man sie dadurch beeinflusst wählt, was andere Leute von einem erwarten und gut finden oder das, was man selbst erwartet von sich und selbst gut findet. Oder dass man an Investments wesentlich vorsichtiger rangehen sollte, als man es ursprünglich in der Regel tut. Nämlich, dass man sich vorstellt, man hat nur 20 mögliche Investments im Leben. Also man hat so eine Lochkarte, ja, so eine Stempelkarte. Und jedes Mal, wenn man einmal investiert, dann wird einmal abgestempelt. Und das würde bedeuten, dass die meisten Investoren in diesem Fall wesentlich genauer prüfen würden, bevor sie eine Aktie kaufen, ähnlich wie jetzt irgendwie bei einer Immobilie oder sogar beim Auto. Ich würde sogar behaupten, dass die meisten Menschen mehr Zeit und Energie aufwenden, den Autokauf zu bewerten und zu analysieren, als die Aktie, die sie bewertet und analysiert haben. Und diese Vorstellung, dass man halt eben nur 20 Investitionen insgesamt hat, finde ich sehr interessant. Oder dass man zum Beispiel sich überlegt, wenn ich eine Aktie kaufe, stelle ich mir vor, ich kaufe das gesamte Unternehmen. Und wenn man also diese ganzen Briefe liest, der größte Mehrwert für mich war, dass ich Aktien nicht mehr als Aktien betrachte, sondern als Unternehmen. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder feststellen kann, dass es einfach bei vielen Leuten nicht so läuft. Kann ja auch gut Sinn machen für diese Leute jeweils. Ich habe mir jedenfalls für mich entschieden, dass ich nicht nur ruhiger schlafen kann, sondern dass ich auch wesentlich bessere Ergebnisse erziele, wenn ich mich auf unternehmerische Inhalte konzentriere, statt auf ja, diese täglichen Auf- und Abs der Börsen. Aber springen wir mal zu Buch Nummer 4, und zwar Narren des Zufalls, auf Englisch Fooled by Randomness von Nassim Taleb. Das ist eigentlich, ich glaube, sein erstes Buch. Mittlerweile hat er ja noch 3 weitere geschrieben mit Der schwarze Schwan, Antifragilität und jetzt das neue Skin in the Game. Ich fand Fooled by Randomness mit Abstand am interessantesten und lehrreichsten. Ja, worum geht es hier? Es geht im Endeffekt um die vielen, vielen Situationen im Leben, nicht nur am Markt, wo man sich selbst im Prinzip verarscht oder wo man durch den Zufall verarscht wird oder fooled, heißt nicht unbedingt gleich verarscht, aber zum Narren gehalten wird. Und das liegt zum einen in diesem Pattern Recognition Modus, also dass wir Menschen halt für alles immer gleich eine Erklärung und ein Muster erkennen wollen, selbst wenn wir in dem Moment eigentlich noch keine Erklärung oder kein Muster haben oder wenn es gar keins gibt. Und weil wir aber so gestrickt sind, dass wir für alles eine Erklärung haben, haben wir eben das häufige Problem, dass wir die erstbeste Erklärung wählen, Recency Bias, oder dass wir hinterher glauben, dass wir das Ganze hätten vorher wissen können, das ist dann der Hindsight-Bias, und dass wir eben auf kurzfristige Heuristiken zurückgreifen, die aber den eigentlichen Sachverhalt überhaupt nicht erklären müssen. Sie können ihn erklären, also es kann so sein, dass eine bestimmte Reaktion am Markt deshalb jetzt gerade abläuft, weil die Zinsen gestiegen sind oder weil die Zinsen gefallen sind. Es kann aber auch ganz andere Gründe haben, die wir im ersten Moment gar nicht wahrnehmen. Und wenn wir halt eben so durch die Welt laufen, dass wir dem Zufall keine Option geben, dass wir alles als so deterministisch ansehen, das ist auch eine Sache, die ich bei Mission Money, wenn wir jetzt demnächst Videos zusammen machen und ich werde das Buch vorstellen von Dirk Müller, das neue, das nennt sich Machtbeben. Und dieses Buch zum Beispiel, was ich zum Teil sehr gut finde, ist voll von diesem Fehler, will ich jetzt mal sagen, dass dem Zufall überhaupt gar kein Raum, gar kein Platz gelassen wird. Also alles ist im Prinzip gesteuert, vordeterminiert und hat immer genau eine klare Ursache. So, und deswegen finde ich für jeden Menschen dieses Buch Fooled by Randomness auf jeden Fall lesenswert. Okay, es macht auch einen irgendwie entspannter, finde ich, im Alltag, wenn man so überlegt, okay, ich brauche gar nicht für alles immer sofort eine Erklärung und hinterher stellt sich sowieso sehr häufig raus, dass die Erklärung, die ich als erstes hatte, meistens falsch war. Kommen wir jetzt mal zum 5. Buch. Und jetzt wird es wieder etwas praktischer dann. Und zwar geht es jetzt um Aktien richtig bewerten von Peter Thilo Hasler oder als Alternative ebenso gut die Aktienbewertung und Kennzahlenanalyse von Nicolas Schmidlin. Das sind beides Bücher, wo es jetzt mal wirklich um trockene, harte Fakten geht. Ja, also wenn du gerne Telefonbücher durchliest, dann werden dir diese Bücher auch sehr gut gefallen. Sorry an dieser Stelle an die beiden Autoren. Sie schaffen es auch beide. Nicolas Schmidlin mit vielen Praxisbeispielen und Peter mit seinem ziemlich trockenen Humor stellenweise sehr gut das Buch auszuschmücken. Und es geht in diesen Büchern wirklich mal darum, ein Unternehmen anhand der Geschäftszahlen und des Geschäftsberichtes zu analysieren. Also genau zu analysieren, wie ist eigentlich eine Bilanz aufgestellt, was ist die Eigenkapitalquote, wie funktioniert so eine Discounted Cashflow-Analyse, Was ist ein Dividendendiskontierungsmodell? Wie funktionieren Aktienkäufe in der Praxis? Und wann, also wie kann man Aktienkäufe bewerten? Wann sind sie gut? Wann sind sie schlecht? Darum geht es in diesen Büchern. Und sie sind wirklich auch für BWL-Studenten nicht so einfach durchzuarbeiten. Also das sind beides keine Bücher, die man eben so jetzt wie zum Beispiel so ein Fooled by Randomness einfach durchliest und dann immer mal wieder drüber nachdenken kann. Oder bei Blinkist dann zum Beispiel, da gibt es auch die Bücher von Taleb, einfach sich dann nochmal zusammenfassen kann. Sondern das sind so wirklich Praxisbücher, mit denen man ins Bett gehen muss einige Monate und ständig immer wieder anwenden muss. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr jetzt eins von diesen Büchern euch gekauft habt oder kaufen wollt und dann durcharbeitet, nehmt euch 2-3 Geschäftsberichte, am besten von Unternehmen, die ihr schon im Depot habt oder die ihr halbwegs gut verstehen könnt, wo das Geschäftsmodell nicht zu kompliziert ist. Zum Beispiel, ich empfehle immer, die Rational AG dafür zu verwenden. Und anhand der ganzen Beispiele in diesen Büchern rechnet das immer nochmal nach anhand von diesem Geschäftsbericht von eurem jeweiligen Unternehmen und guckt, ob ihr da Parallelen bekommt. Weil ich kann euch eins sagen, ich habe es am Anfang nicht so gemacht, ich habe es einfach nur durchgelesen. Und dann ist es zwar so, dass wenn man es, häufig muss man es sogar 2 oder 3 Mal durchlesen und nachrechnen, bis man es versteht, aber dann ist es meistens so, dass man es nach einigen Wochen und Monaten irgendwie so ein bisschen vergessen hat oder zumindest nicht mehr ganz so stark anwendet. Und deswegen, das hilft wirklich nur was, diese Bücher zu lesen, wenn man neben diesen Büchern am besten einen Geschäftsbericht physisch ausgedruckt hat. Ihr könnt euch auch von Disney oder von amerikanischen Konzernen häufig einfach den Geschäftsbericht nach Hause schicken lassen. Das dauert zwar meistens eine Weile, aber ihr könnt die im Investor Relations Bereich der jeweiligen Webseite anfragen, tatsächlich mit eurer Adresse angeben. Und ja, Disney schickt sogar zum Beispiel den Geschäftsbericht nach Mallorca. Ja, machen sie tatsächlich. Es dauert halt immer so 3-4 Wochen, manchmal sogar ein bisschen länger, aber es funktioniert tatsächlich. Und dann hat man wirklich 2 Bücher nebeneinander. Und diese Bücher würde ich auch nicht als Audible, ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt gibt, holen oder auch nicht als digitale Version, sondern diese Bücher muss man wirklich als Print physisches Buch ausdrucken oder halt sich kaufen, wohingegen solche Bücher wie Börsenmythen enthüllt für Anleger oder so, die sind jetzt, sage ich mal, nicht so schwer zu verstehen und die enthalten Informationen, die man auch einfach digital ganz gut nachvollziehen kann. Okay, ebenso übrigens wie das nächste Buch, Nummer 6, nämlich der absolute Klassiker, einer der ersten Bücher, die ich überhaupt in diesem Bereich gelesen habe. Und dafür bin ich auch immer noch extrem dankbar an den Autor, weil ich weiß gar nicht, ob ich jemals ohne ihn durch Zufall an dieses Thema Aktien herangekommen wäre. Und zwar ist hier die Rede von Robert Kiyosakis Cashflow Quadrant. Er hat ja 2 oder 3 sehr erfolgreiche Bücher, absolute Top-Bestseller im Finanzbereich. Ich glaube, Rich Dad, Poor Dad war ja sein erstes Buch. Ich glaube, ist eines der Weltbestseller im Finanzbereich. Und Cashflow Quadrant ist im Endeffekt so die Fortsetzung davon. Diese Bücher, die haben auch ziemlich viele Parallelen. Ich finde so, also Rich Dad, Poor Dad ist eigentlich so perfekt, um den Unterschied zwischen Unternehmertum und klassischem Angestellten-Dasein zu lernen. Und Cashflow Quadrant geht dann schon so ein bisschen mehr in praktische Anwendungsbereiche rein. Und was ich sehr gut fand, war einfach diese simple grafische Darstellung dieses Cashflow-Quadranten, also die 4 Arten, wie Einkommen erzielt werden kann. Und dann diese aber auch in der Anwendung. Und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie ich diesen Kasten immer damals mir angeschaut habe, dass der Job, durch den das Einkommen reinströmt und dann dieser Pfeil direkt runter geht in die Verbindlichkeiten, also in diese Verbindlichkeiten wie Strom, Kredit abzahlen, Miete und so weiter. Und das, was irgendwann noch übrig ist, ist das Geld, was sozusagen ich zur Verfügung habe. Und dann im Gegensatz dazu der Einkommensstrom, der zum Beispiel übers Unternehmerische kommt, der reinvestiert werden kann und der langfristig immer mehr Vermögenswert akkumuliert. Und als ich dieses Buch gelesen habe und da so immer die Rede war von seinen Immobiliengeschäften und so weiter, war das bei mir eine Zeit, wo ich überhaupt gar kein Geld auf dem Konto wirklich hatte, um solche Geschäfte einzugehen. Also keine einzige Bank hätte mir jemals einen Kredit gewährt. Ich hatte kein sicheres Einkommen und ich war bei einigen, also nicht bei Banken oder so verschuldet, aber ich hatte halt bei meinem Bruder zum Beispiel Schulden und meine Schufa-Score und so weiter, den will ich gar nicht erst wissen. Ich hätte also nie Geld bekommen. Aber dann habe ich halt überlegt, okay, um in diesen I-Quadrant zu kommen, also dass auch Einkommen aus Investortätigkeit resultiert, kann ich ja doch einfach auch Aktien kaufen. Weil Aktien sind ja auch Investitionswerte. Und da habe ich eigentlich keinen Grund gesehen, warum das nicht möglich sein sollte und habe angefangen, Aktien zu kaufen. Ja, und deswegen bin ich diesem Buch durchaus dankbar, auch nach jetzt gut 10 Jahren, wo ich es gelesen habe, und würde jedem, gerade Anfänger, der in diesen klassischen Strickmustern noch gefangen ist im Hamsterrad, auf jeden Fall raten, dieses Buch Cashflow Quadrant sich zu kaufen und zu lesen. Ja, jedes von diesen Büchern hat mein Denken auf irgendeine Art und Weise beeinflusst oder verändert, ebenso wie ein Buch, was ich jetzt erst vor gar nicht so lange Zeit gelesen habe, und zwar Buch Nummer 7, Bargeld statt Buchgewinn von Luis Pazos. Und dieses Buch ist wirklich vollgespickt und gefüllt mit interessanten Fakten und Informationen. Und es geht hier um Hochdividendenwerte. Und das Interessante ist, dass es war eigentlich, also ich kannte schon REITs, Real Estate Investment Trusts, aber in diesem Buch werden sehr viele andere Formen, sowas wie Mastered Limited Partnership und Business Development Companies und so weiter, vorgestellt, die man eigentlich so im deutschsprachigen Raum überhaupt gar nicht kennt, bin ich ganz ehrlich. Aber die in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Kanada, von vielen Rentnern als ganz normale Altersvorsorge und Einkommensquelle seit Jahrzehnten genutzt werden. Und als ich dieses Buch durchgelesen habe, hat sich wirklich mal so ein komplett neuer Bereich wieder mal geöffnet. Und das liebe ich immer, wenn so ein kapitalistisches Kuchenbuffet sich auf einmal öffnet. Es war ähnlich so, als ich damals den P2P-Bereich entdeckt habe per Zufall, dass ich auf einmal denke, das könnte etwas sein, wo ich mir langfristig wieder eine zusätzliche Strategie, einen zusätzlichen Puffer aufbauen kann, um meine finanzielle Freiheit weiter und auszubauen und natürlich auch die Risiken zu reduzieren. Und die Art, wie wir die klassische Dividendenstrategie diskutieren, auch in unseren Facebook-Gruppen und so weiter, dreht sich eigentlich nie um die Art von Unternehmen und die Art von Strategie, die wir dort in diesem Buch auch kennenlernen. Also da geht es nicht darum, jetzt ähnlich wie jetzt zum Beispiel beim Dividendenadel, wo es ja darum geht, Aktien zu kaufen, die zwar eine ansprechende Rendite haben, aber wo eben auch noch Wachstum mit drin ist, also wo gewisse Kriterien erfüllt sein müssen, damit ich dort kaufe. Und das ist eben bei diesen Hochdividendenwerten und den Strategien, die dort verfolgt werden, eben häufig nicht mehr der Fall, sondern es geht hier darum, eine hohe Dividendenrendite zu bekommen von 7-8%, aber eben gar nicht mehr so sehr auf Wachstum des eigenen Unternehmens zu achten, denn das ist in der Regel dann sowieso gar nicht mehr möglich, weil viele dieser Unternehmen 90% und mehr ihrer Gewinne ausschütten und dies auch per Gesetz tun müssen. Ja, und dann gleichzeitig ist das aber gar nicht so einfach, das mit einem deutschen Broker immer so umzusetzen und so durchzuführen. Das sind dann die nächsten Sachen, über die man sich natürlich dann immer Gedanken machen muss, auch was das ganze Thema Steuern und so weiter angeht. Aber wer sich mit diesem Thema Hochdividendenwerte mal beschäftigen will, dem kann ich auf jeden Fall dieses Buch empfehlen. Es ist wieder ein Buch, was man nicht einfach mal so in einem Tag durchlesen kann, wie das neue von Kollega oder so, und was man irgendwie als Hörbuch so nebenbei mal konsumieren kann. Ich glaube, es gibt es nicht mal als Hörbuch, sondern es ist wieder ein Buch, womit man so ein bisschen arbeiten muss, wo man so ein bisschen Notizen machen muss. Das muss, ist sowieso bei jedem Buch zu empfehlen. Und ja, was für mich aber wieder so eine neue Welt geöffnet hat, so mal zu gucken, okay, was gibt es eigentlich in Amerika für spannende Hochdividendenwerte, die ich mit einer neuen Strategie potenziell abdecken kann. Ja, also ich meine, selbst bei einem Anleger wie mich, wie mir, der in der Regel nicht auf Dividendenwerte setzt, sondern eher auf Wachstum setzt, stellt sich ja irgendwann die Frage, ob man ja bei fortschreitendem Lebensalter das Ganze irgendwann mal umschichten möchte. Und bei mir ist es eher so, dass ich mir sage, warum denn umschichten? Warum nicht einfach zusätzlich anfangen, jetzt, wo viel Kapital vorhanden ist, so eine Einkommensstrategie nach und nach aufzubauen, wo ich dann wieder reinvestieren kann, um das Einkommen nach und nach weiter zu erhöhen. Ja, also eigentlich perfekt. Okay, dann, ja, jetzt kommen wir zu einem ziemlich unbekannten Buch im deutschsprachigen Bereich. Da sind aber einige, glaube ich, die ziemlich unbekannt noch sind. Und ein Buch, was einfach nur phänomenal ist. So gut, dass ich es jetzt mittlerweile sogar zum zweiten Mal gerade angefangen habe zu lesen. Und zwar nennt sich das Early Retirement Extreme. Und ja, ich weiß nicht, ob es das erste Buch über Frugalismus war oder ob es noch andere schon davor gab. Es gibt ja auch diesen Mr. Money Mustache, der in Amerika ja so ganz groß rausgekommen ist mit dieser Frugalisten-Strategie und eigentlich einer der Gründer von diesen ganzen Online-Frugalisten-Portalen und Communities ist. Aber dieses Buch Early Retirement Extreme ist weitaus mehr als jetzt einfach nur irgendwie eine Anweisung, wie man irgendwie sinnvoll spart oder so. Also das ist jetzt kein Buch, wo man wieder so viel praktische irgendwie Schritt für Schritt To-Do-Listen abklappern kann, sondern im Gegenteil, dieses Buch animiert zum eigenen Denken. Und der Autor, Fisker heißt er, glaube ich, nicht Fisk von Daredevil, sondern Fisker, der hinterfragt ganz viele Konzepte, auch die, an die ich selbst geglaubt habe, auf eine Art und Weise, die so rational, entspannt und logisch ist, dass man selbst anfängt, sich immer wieder zu hinterfragen. Sei es auf der Konsumebene oder aber sei es auf einer Ebene von Arbeitsspezialisierung. Also unsere ganze Gesellschaft, ja, Adam Smith und so weiter, ist ja ausgerichtet auf Spezialisierung. Wir machen alle immer kleinere und spezialisiertere Handlungen, sodass wir halt in einem Bereich Experten werden, was ja auch, und das sehen wir ja, richtig ist zu einem gewissen Grad, weil wir dafür dann natürlich umso besser bezahlt werden als Spezialist. Aber es hat auch Nachteile, wenn ich nicht mal mehr mein eigenes Fahrrad reparieren kann oder wenn ich für jede Sache, die mir eigentlich unangenehm ist, immer nach der einfachsten Lösung suche. Also seien es solche Sachen wie, ich habe keine Lust mehr abzuwaschen, also hole ich mir eine Spülmaschine. Ich habe keine Lust, die Wohnung zu putzen, also muss eine Putzfrau her. Das geht aber so weit, und da muss man, glaube ich, aufpassen, bis man sagt, ich habe keine Lust, eine Maisdose mehr aufzumachen. Ich hole mir einen elektrischen Dosenöffner. Und habe ich nachgeguckt, die Dinger gibt's tatsächlich, ja? Also für Leute, die im Endeffekt so faul geworden sind, dass sie nicht mehr ihren Daumen und Zeigefinger ein paar Mal im Kreis drehen können, ja, die können einen elektrischen Dosenöffner verwenden. Und wenn ich jetzt mir angucke aber, welche materiellen Dinge ich in der Vergangenheit, seit wir eine Familie gegründet haben, angeschafft habe, die dann aber nicht wieder verwendet worden sind, bin ich froh, auch unter anderem dank dieses Buches, mehr und mehr physisch-materielle Dinge aus dem Leben nicht zu verbannen, aber sie eben nicht mehr selbst zu besitzen. Zum Beispiel, wer es noch nie getan hat, ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, mal seine ganzen Möbel zu verkaufen, all den ganzen Kram, eigenes Bett, eigene Schränke, eigene Schreibtische, all diesen ganzen Kram zu verkaufen und in eine möblierte Wohnung zu ziehen. Und ich muss sagen, seitdem ich keine eigenen Schränke mehr habe, also unabhängig von dem ganzen Thema Umzug und so, ja, es ist einfach viel entspannter von einer Wohnung, die ja, wo man alles stehen und liegen lassen kann, abgesehen von seinen Büchern und Computern und so, dass man einfach keine, ja, entweder keinen Umzug zahlen muss oder selber nicht schwer schleppen muss, ist es einfach irgendwie befreiend, wenn man nicht mehr so viel physischen Kram besitzt. Das heißt, es geht in diesem Buch nicht nur darum, spare Geld, indem du jetzt das XY-Vertrag kündigst oder den günstigeren nimmst und so weiter, sondern es geht im Prinzip darum, ganz viele Dinge des Alltags zu hinterfragen und über, ja, auf andere Art und Weise daran zu gehen. Und ja, dieses Buch hat den Anspruch, dass man halt, wenn man Gas gibt, in 5 Jahren finanziell frei werden kann. Und ich kann nur sagen, wenn man sich an die Dinge hält und wenn man neue Ideen ja, aufnimmt, dann kann man mit diesem Buch, weiß jetzt nicht, ob es jetzt in 5 Jahren möglich ist, aber man kann auf jeden Fall dank dieses Buches sehr viel erreichen. Deswegen kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, das Buch Early Retirement Extreme. Okay, dann sind wir schon beim 9. Buch angekommen. Ja, also wäre natürlich ja, ein bisschen frech, wenn ich es hier weglassen würde. Souverän investieren von Gerd Kommer. Muss ich sagen, eines der besten Bücher im Bereich Finanzen. Klar, es ist nicht das Beste meiner Meinung nach, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, wo man mal wissenschaftlich das ganze Thema ETFs im Vergleich zu Aktienfonds und so weiter aufgedröselt bekommt. Und wo man mal auch als, ja, absoluter Anfänger sehen kann, dass man ohne Wirtschaftsstudium, ohne Professor zu sein und ohne komplizierte mathematische Modelle eigentlich an der Börse investieren kann, nämlich dank ETFs. Ich kannte vorher ETFs, bevor ich das Buch gelesen habe, auch nicht. Ja, dann hat mir aber damals ein Praktikant gesagt, hey, du machst doch auch nebenher, also der war so bei mir im Bereich Fitness und so auch tätig, also du beschäftigst dich doch auch mit Aktien und so, ja, guck dir doch mal Souverän investieren an, das Buch. Und ich so, ja, hör mir auf mit diesen ganzen ETFs und CFDs und so, das ist doch alles nur Scheiße, ja, ich kaufe lieber meine Aktien, weil ich war, und das ist ein häufiges Missverständnis, viele Leute, die sehen bei Aktien mit Kopf, die ersten Videos, die damals wirklich viele Klicks bekommen haben, und das waren die ETFs-Videos, und denken, ich habe damals als erstes in ETFs investiert. Aber ich war von ETFs überhaupt nicht begeistert am Anfang, weil ich sie überhaupt nicht verstanden habe. Aber ich dachte, das wäre nur wieder irgend so ein Finanzprodukt, was die Industrie erfunden hat, um uns das Geld aus den Taschen zu ziehen. Und dann habe ich aber erkannt, dass ETFs eigentlich eine perfekte Altersvorsorge für mich als Unternehmer sein können, um eben mich abzusichern für all die ganzen anderen unternehmerischen Experimente, die ich halt unternehme und wo ich vielleicht voll gegen die Wand fahre. Und das wird in diesem Buch auch am Ende hin mit Kapiteln tatsächlich zur praktischen Anwendung sehr gut vermittelt. Also ich kann euch ja das Buch wärmstens empfehlen, oder ihr könnt euch auch auf Aktien mit Kopf mal bei YouTube die erste Videoserie zum Thema ETFs anschauen. Da habe ich das Buch eigentlich, ja, glaube ich, ganz gut zusammengefasst in Videoform. Okay, und dann sind wir bei Buch Nummer 10. Und dieses Buch habe ich letztes Jahr, letztes Jahr gelesen. Und das nennt sich Fooling Some People All of the Time von David Einhorn. Das ist ein Hedgefondsmanager in den USA. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mich auch wieder stark beeinflusst, nämlich erstens, um mal zu verstehen, was eigentlich überhaupt Hedgefonds machen. Weil da wird ja, also gerade in Deutschland, ich sag nur Heuschreckendebatte und so weiter, ja, schönen Gruß an Müntefering, da wird so viel Schwachsinn und Bullshit über Hedgefonds geschrieben, dass es wirklich, wenn man so ein Buch liest, einfach nur haarsträubend ist. Nicht nur was jetzt irgendwie die reinen Fakten angeht, sondern auch was die gesellschaftliche Bedeutung zum Beispiel von Hedgefonds angeht. Also viele Leute sagen ja, oder haben den, zumindest habe ich den Eindruck, dass viele Leute das denken, dass Hedgefonds total sinnlos sind und der Gesellschaft überhaupt gar keinen Mehrwert bieten. Ja? Wenn man aber dieses Buch liest, Fooling Some People All of the Time, und merkt, wie zum Beispiel der Leerverkauf von Allied Capital einem kriminellen Unternehmen, wohl bemerkt, ohne diesen Hedgefondsmanager und die Art und Weise, wie dieser Hedgefonds aufgebaut ist, niemals hätte so schnell aufgeklärt werden können. Also es ging ja nicht mal schnell. Es hat ja, glaube ich, insgesamt 5 Jahre gedauert. Und wie verkrustet teilweise die staatlichen Strukturen waren und dass über diese Business Development Companies und so weiter sogar staatliche Strukturen existiert haben, die trotz besseren Wissens über illegale Praktiken der Firma Allied Capital nicht interveniert haben, weil es gegen die eigenen Anreize war, dann fängt man auf einmal an zu sagen, ey, ich bin echt dankbar, dass hier jemand über Jahre so viel Recherche reingesteckt hat, um eben den Betrug von seinem Unternehmen aufzudecken. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant dargelegt. Und des Weiteren geht es bei einem Hedgefonds, wie jetzt zum Beispiel Greenlight Capital von dem Autor, nicht einfach nur darum, Unternehmen ausbluten zu lassen, sondern wie gesagt, kriminelle Unternehmen aufzuspüren und dann davon zu profitieren, dass die kriminellen Machenschaften halt eingestellt werden, sondern man erkennt auf einmal, ah, okay, dieser Hedgefonds, der setzt solche Leerverkäufe auch nur eher selten und gezielt ein, investiert aber grundsätzlich eher langfristig. Häufig, und das habe ich genauso gemacht, es gibt ja diese berühmte Wette von Warren Buffett gegen den Hedgefonds, wo er gesagt hat, ich wette 1 Million Dollar, dass in diesem Zeitraum von 2008 bis 2018, die Wette müsste jetzt also vorbei sein, kein Hedgefonds-Manager sich traut, besser abzuschneiden hier als ein normaler S&P 500. Und einer ist die Wette dann eingegangen und hat sie, glaube ich, auch jetzt verloren gegen Buffett. Und wo man dann denkt natürlich, okay, man sieht wieder, dass anscheinend auch Hedgefonds nicht besser abschneiden können als der Markt langfristig. Und so steht es auch bei Komma, so ist es in seiner Doktorarbeit, Herleitung und Umsetzung, passives Investmentansatz, bla 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 bla, das habe ich auch gelesen, auch wiedergelegt. Und wenn man dann aber in dem Buch von David Einhorn erkennt, okay, das ist auch zum Teil gar nicht die Strategie eines Hedgefonds, besser abzuschneiden als der Markt, die machen also eher weniger relative Vergleiche von ihrem Fonds zum Markt, sondern deren Ziel ist es absolut gesehen, in Bezug auf Risiko in jeder Marktphase Geld zu verdienen für ihre Anleger. Also weniger Marktrisiko aufzunehmen und das zum Teil durch eben solche Hedges wie eben Leerverkäufe. Aber Hedges können auch anders gemacht werden, müssen nicht unbedingt mit Leerverkaufen gemacht werden. Also für mich war es einfach sehr, sehr interessant, etwas zu lernen, und wieder neu über die Art und Weise nachzudenken, wie ich über ein spezielles Thema, ja, beim Investieren und so weiter herangehe. Ich habe jetzt auch für mich erkannt, aber dass Leerverkaufen für mich einfach zu risikoreich ist und ich es selbst nicht anwenden werde. Aber das, ja, ist wieder eine andere Sache. Dann, ja, letztes Buch in dieser langen Reihe aus unterschiedlichen, ja, Ratgeber, praktischen Büchern. Ich wiederhole sie alle nochmal am Ende. One Up on Wall Street, Börsenmythen enthüllt für Anleger, Berkshire Hathaway, Briefe an die Aktionäre, Fooled by Randomness, Aktien richtig bewerten oder Kennzahlenanalyse, Cashflow Quadrant, Bargeld statt Buchgewinn, Early Retirement Extreme, souverän investieren, Fooling some people all of the time. Und das letzte Buch ist kein Sachbuch, hat nichts mit Ratgeber zu tun, sondern das letzte Buch ist ein richtig, richtig spannend gemachter, ja, Roman, Fiction-Roman von Jeffrey Archer, sowieso einer meiner Lieblingsautoren in diesem Bereich. Und zwar Cain and Abel handelt von, ja, zwei Personen, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika immer mal wieder über den Weg laufen. Und zwar auf nicht unbedingt nette Art und Weise. Der eine kommt aus einer sehr reichen Bankier-Familie und wird selber auch sozusagen das Geschäft übernehmen und ist also ein sehr reicher Bankier. Und der andere ist ein, ja, Einwanderer aus Polen, der eine Hotelkette aufbaut. So, und dieses Buch ist im Prinzip so eine Art Zwist zwischen diesen beiden, die aneinander geraten und dann immer gegenseitig versuchen, den anderen halt, ja, ich will nicht zu viel verraten, es ist einfach sehr spannend gemacht. Und warum empfehle ich es hier? Weil die Börse ganz, ganz, ganz zentral hier immer wieder im Buch vorkommt. Sowohl beim Vermögensaufbau als auch, wenn es darum geht, dem anderen eins auszuwischen. Also auch was so der Bankier in der Zeit des Crashs und so weiter durchmacht und was dort so passiert, weil es spielt halt genau in dieser Zeit in Amerika. Und das war wirklich ein ja, sehr, sehr, sehr spannendes Buch, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann zu lesen. Ja, und das war's dann auch für heute. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Ich verlinke euch in den Shownotes auf dem Aktien mit Kopf Blog unter dieser Episode mal alle Bücher nochmal, falls ihr nochmal nachlesen wollt. Und ansonsten schönen Dank an die Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Podcasts. Und wir hören uns dann nächste Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao.